Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Robert Habeck und Annalena Baerbock sind auf dem Bundesparteitag der Grünen für 2 weitere Jahre als Doppelspitze wiedergewählt worden. Für Habeck stimmten in Bielefeld 90,4% der Delegierten. Baerbock erzielte mit 97,1% das beste Ergebnis bei einer grünen Vorsitzendenwahl. Beide betonten den Anspruch ihrer Partei, auch Regierungsverantwortung zu übernehmen.
Vielen Dank. Ich nehme die Wahl an. Mir fehlen die Worte. Wir kommen die Tränen. Danke.
Sie holt ein Rekordergebnis. Ein deutliches Signal. Diese Partei hat 2 starke Vorsitzende. Zuvor hatte Annalena Baerbock in ihrer Rede klargemacht, wir wollen regieren.
Wir müssen nicht nur Ziele formulieren, wir müssen sie auch umsetzen, im Hier und Heute.
Politik für den Stahlarbeiter, die Pendlerin und kleine Handwerksbetriebe wolle sie machen. Die Grünen wollen Alternative sein zur großen Koalition.
Diese Bundesregierung zerstört die Windkraft. Sie zerstört das Rückgrat von einer sozial-ökologischen Transformation. Und deswegen müssen wir heute handeln, liebe Freundinnen und Freunde.
Wahlerfolge, hohe Umfragewerte, viele neue Mitglieder. Robert Habeck ruft die Grünen dessen ungeachtet auf, für Kritik offen zu bleiben, auch wenn die Angriffe härter würden.
Bei allem, was die Parteien umtreibt, in Deutschland eins einzig, den Wunsch, dass die Grünen wieder kleiner werden. Das haben sie alle gemeinsam. Wir stören das politische System.
Beide Vorsitzende fahren für Grünen-Verhältnisse enorm hohe Werte ein. Habeck 90,4%, Baerbock sogar 97,1%. Und immer lauter wird die Frage nach einer möglichen Kanzlerkandidatur. Die Partei schiebt die Debatte weg.
Wir wollen mehr Sacharbeit und weniger hintenrum oder Personaldebatten oder was auch immer. Und genau das versuchen wir umzusetzen.
Wenn wir uns jetzt davon ablenken lassen, indem wir sagen, oh, wir könnten an die Macht kommen und wir könnten Kandidat werden, dann lassen wir uns ablenken von unseren eigentlichen Themen. Und die sind doch eigentlich so wichtig.
Früher oder später werden die Grünen die Frage beantworten müssen, sie oder er.
Zum Grünen Parteitag jetzt live aus Berlin, Tina Hasse.
2 Traumergebnisse für das Duo an der Spitze und an beide der klare Auftrag, weiterzumachen. Wir haben noch lange nicht fertig, hatte Baerbock gefordert. Indem die Delegierten ihr zum besten Ergebnis in der Parteigeschichte verhelfen, versetzen sie dem Hype um Habeck einen Dämpfer. Die Kanzlerkandidatenfrage bleibt offen und spielt auf dem Parteitag ohnehin ganz bewusst keine Rolle. Die Grünen verstehen sich als Regierungspartei im Wartestand, die nach 14 Jahren in der Opposition auch bundespolitisch wieder ran will. Und sie wissen, dass dafür Geschlossenheit die wichtigste Voraussetzung ist. Thematisch versuchen sie, sich breiter aufzustellen, nicht nur als Partei für Klimaschutz. Denn gute Umfragen bedeuten noch lange keine guten Wahlergebnisse. Das wissen die Grünen nur zu genau. Und all die, die aus Unzufriedenheit mit der jetzigen Regierung bei den Grünen vorbeischauen, können auch schnell wieder weiter wandern. Zurück zu Judith Rakers.
Eine mutmaßliche Anhängerin der IS-Terrormiliz ist nach ihrer Abschiebung nach Deutschland in Untersuchungshaft genommen worden. Die Bundesanwaltschaft wirft ihr unter anderem Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung vor. Die Frau soll 2014 nach Syrien gereist sein, um im IS-Gebiet zu leben. Dort habe sie einen IS-Kämpfer geheiratet und den Haushalt geführt, wofür sie vom Islamischen Staat Geld erhalten habe. Zudem habe sie ein Sturmgewehr besessen.
Gestern Nacht, direkt nach ihrer Landung in Frankfurt, wird Nazim A. festgenommen. Heute Mittag dem Generalbundesanwalt in Karlsruhe vorgeführt. Dringender Verdacht, Mitgliedschaft in einer Terrororganisation. Sowohl im Irak als auch in Syrien soll sie den sogenannten Islamischen Staat unterstützt haben. Bei ihr scheinen sich die Ermittler sicher. Doch nicht jeder, der einmal ins IS-Gebiet gereist ist, kann bei seiner Rückkehr festgenommen werden.
Entscheidend ist, bei jeder einzelnen Person, die zurückkommt, weiß man genug über ihn oder sie. Also können die Ermittler beim Haftrichter gerichtsfeste Beweise für einen dringenden Tatverdacht vorlegen. Wenn ja, dann kommen die Rückkehrer in Untersuchungshaft, so wie heute. Wenn nein, dann bleiben sie auf freiem Fuß.
Schon am Donnerstag ist eine deutsche Familie in Berlin gelandet, abgeschoben aus der Türkei. Ankara hat angekündigt, das jetzt öfter tun zu wollen, unter ihnen auch mutmaßliche deutsche IS-Kämpfer. Im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum von Bund und Ländern sollen alle einer Sicherheitsbewertung unterzogen werden.
Dementsprechend wird dann auch natürlich sichergestellt, dass von diesen Personen keine Gefahr ausgeht.
Der Informationsaustausch mit der Türkei habe bei diesen ersten Rückkehrern gut funktioniert, sagen auch Landesinnenminister. Aber das müsse auch so bleiben.
Die zwingendste Voraussetzung ist, dass wir wissen, wer wann kommt und um wen es sich handelt und was gegen ihn oder sie vorliegt.
Die Opposition vermisst ein klares Konzept der Bundesregierung im Umgang mit den Rückkehrern.
Es fehlen Deradikalisierungsprogramme, kein Ansatz, kein Plan, wer eigentlich zurückgeführt werden soll, wohin diese Menschen dann kommen sollen, was mit Menschen geschieht, die schon verurteilt worden sind.
Allen ist klar, grundsätzlich kann Deutschland die Rückkehr deutscher Staatsbürger nur schwer verhindern. Manch Sicherheitspolitiker meint auch, lieber haben wir potenzielle deutsche Gefährder hierzulande im Blick, als sie im Ausland aus den Augen zu verlieren.
Unmittelbar vor dem 30. Jahrestag der sogenannten Samtenen Revolution sind in der tschechischen Hauptstadt Prag hunderttausende Demonstranten auf die Straße gegangen. Sie forderten den Rücktritt von Regierungschef Babiš. Der Multimillionär missbrauche seine Macht und stehe als Politiker und Unternehmer in einem ständigen Interessenkonflikt, so ihr Vorwurf. Mit der Niederschlagung einer friedlichen Studentendemonstration am 17. November 1989 hatte die demokratische Wende in der damaligen Tschechoslowakei begonnen.
Viele Ältere standen hier auf dem Letner Plateau in Prag schon bei der Samtenen Revolution. Es sei wichtig, sagen sie heute, 30 Jahre später, den Weg von damals weiterzugehen. Das Credo von Václav Havel aus dem Jahr 89, Pravda musí zvítězit, die Wahrheit solle siegen, sei bis heute nicht erfüllt. Hunderttausende demonstrieren gegen Premier Babiš und seine Art des Regierens. Unsere höchsten Politiker machen, was sie wollen. Sie halten sich nicht an die Verfassung und auch nicht an die gültigen Gesetze, spielen ihre eigenen Machtspielchen. Andrej Babiš, vor 89 Agent der tschechoslowakischen Staatssicherheit, so Historiker, heute Premier und erfolgreicher Unternehmer. Das Firmengeflecht des Multimilliardärs soll in den letzten Jahren zu Unrecht EU-Gelder kassiert haben. Es bestehe der Verdacht des Interessenskonfliktes, so die EU-Kommission. Die Demonstranten werfen Babiš vor, er behindere in Tschechien die Aufarbeitung der Justiz in diesen Fragen. Wir wollen Politiker, die demokratische Regeln und Institutionen respektieren. Wir wollen Politiker, die nicht lügen, nicht stehlen und nicht eigene Geschäfte und Regierungsaufgaben vermischen. Doch bei weitem nicht alle Tschechen denken so wie die Demonstranten. Tschechien ist politisch tief gespalten. Denn bei seinen Wählern bleibt Andrej Babiš weiterhin beliebt. Die Wirtschaft brummt. Tschechien hat die niedrigste Arbeitslosigkeit der gesamten Europäischen Union.
Bei Demonstrationen rund um den ersten Jahrestag der Gelbwesten-Proteste hat es in Paris wieder Ausschreitungen gegeben. Die Bewegung hatte landesweit zu Protesten aufgerufen. In Paris zündeten Demonstranten Fahrzeuge an, die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein. Nach Angaben der Polizei wurden bis zum Abend mehr als 100 Personen vorläufig festgenommen. In den USA gibt es in Zusammenhang mit den öffentlichen Anhörungen in der Ukraine-Affäre neue Vorwürfe gegen Präsident Trump. Zahlreiche Demokraten werfen ihm vor, Zeugen einzuschüchtern. In der Affäre geht es um den Verdacht, dass Trump seine Macht missbraucht und den Präsidenten der Ukraine zu Ermittlungen gegen seinen demokratischen Rivalen Biden gedrängt hat. Die Demokraten streben deshalb ein Amtsenthebungsverfahren an.
Die Demokraten im US-Kongress kennen keine Pause, wenn es darum geht, ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Trump vorzubereiten. Auch am Wochenende laden sie Zeugen vor. Hinter verschlossenen Türen wird zur Stunde Mark Sandy, ein Mitarbeiter des Weißen Hauses, befragt. Die Republikaner versuchen heute erneut, die Glaubwürdigkeit der Zeugen in Frage zu stellen. Ich denke, die Dinge laufen gut für den Präsidenten. Bei den bisherigen drei Anhörungen gab es nur Zeugen ohne Wissen aus erster Hand. Für Aufsehen sorgte gestern die Aussage der früheren US-Botschafterin in der Ukraine, Marie Jovanovic. Im Mai wurde sie überraschend aus der Ukraine abberufen und macht dafür eine Kampagne von Trumps Team verantwortlich. Während ihrer Anhörung greift der Präsident sie per Twitter an. Überall, wo Jovanovic gearbeitet habe, habe sich die Lage verschlechtert, so Trump. Der Präsident attackiert sie gerade in Echtzeit. Welchen Effekt hat das aus Ihrer Sicht auf andere Zeugen, die über Fehlverhalten sprechen wollen, fragt der Ausschussvorsitzende. Es ist sehr einschüchternd. Die Demokraten werten Trumps Tweet als Beeinflussung von Zeugen, als weiteren Anklagepunkt in einem möglichen Amtsenthebungsverfahren. Trump verteidigt sich, er habe lediglich von seinem Recht auf freie Meinungsäußerung Gebrauch gemacht. Die ersten Anhörungen haben zwar einige neue Details ans Licht gebracht, die Trump belasten. Dennoch muss der Präsident zum jetzigen Zeitpunkt nicht fürchten, wirklich des Amtes enthoben zu werden. Denn darüber entscheidet am Ende der Senat. Und dort stehen Trumps Republikaner mit ihrer Mehrheit weiter treu hinter ihm.
In Bolivien sind bei Zusammenstößen zwischen Anhängern von Ex-Präsident Morales und Sicherheitskräften mindestens 5 Menschen getötet worden. Zu den Auseinandersetzungen kam es in der Nähe der Stadt Cochabamba, als Sicherheitskräfte den Demonstranten den Weg versperrten. Morales war am vergangenen Sonntag als Präsident zurückgetreten, nachdem ihm Wahlbetrug vorgeworfen worden war. Inzwischen befindet er sich im Exil in Mexiko. Etwa 13.000 Menschen haben in Hamburg für ein Ende von Tierversuchen und die Schließung von Tierlaboren demonstriert. Die Proteste richten sich vor allem gegen einen Betrieb vor den Toren der Hansestadt. Dort sollen Hunde und Affen misshandelt worden sein. Aufnahmen der Versuchstiere waren im Oktober veröffentlicht worden. Die zuständige Staatsanwaltschaft ermittelt inzwischen gegen das Labor. Tierschützer fordern seit Jahren die Schließung. Am Donnerstag wird eine neue Brücke über die Mosel für den Verkehr freigegeben. Sie soll die Verbindung vom Rhein-Main-Gebiet zu den Benelux-Ländern verbessern. 25.000 Fahrzeuge sollen Schätzungen zufolge jeden Tag die Hochmoselbrücke passieren. Heute durften zum Abschluss der Bauarbeiten zuerst Fußgänger und Radfahrer darauf.
Einmal spazieren gehen in 160 Metern Höhe. Das wollten heute tausende Menschen auf der neuen Hochmoselbrücke. Beim Beginn des Bürgerfests am Vormittag ist von ihr noch nicht viel zu sehen. Sie verschwindet im Nebel, die zweithöchste Brücke Deutschlands. 1,7 Kilometer lang spannt sie sich über das Moseltal, verbindet Eifel und Hunsrück. Die Brücke ist damit das Herzstück einer neuen Fernverbindung zwischen den Benelux-Staaten und dem Rhein-Main-Gebiet.
Generell ist ja die ganze Fernstraßenachse A60, die auch von Pulm an der belgischen Grenze beginnt, bis nach Mainz, noch mit einer Lücke behaftet, die hier in dem Bereich ist, an der Mosel, und die wird jetzt auch geschlossen.
Vor 8 Jahren begann der Bau. Brückenteile wurden über Pfeiler geschoben, eine bauliche Herausforderung. Auch weil Betonschächte in den Boden getrieben werden mussten. Der Hang stellte sich als nicht stabil genug heraus. Für Kritiker ist die Brücke ein Einschnitt in die Natur, mit Schäden für Tourismus und Weinbau. Ein weiterer Kritikpunkt: mit mindestens 483 Millionen Euro wird das gesamte Bauprojekt etwa 150 Millionen Euro teurer als geplant. Von nächstem Donnerstag an sollen hier dann keine Fußgänger mehr zu sehen sein, sondern die Autos über die Brücke rollen.
Titelverteidiger Alexander Zverev hat bei der ATP-WM in London das Halbfinale erreicht. Er setzte sich gestern Abend 6:4, 7:6 gegen den Russen Daniil Medvedev durch. In einer Dreiviertelstunde geht es gegen den Österreicher Dominic Thiem um den Einzug ins Endspiel. Die Lottozahlen: 1, 4, 16, 25, 28, 47, Superzahl 1. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 17. November.
Eines der zahlreichen Tiefs zieht morgen von Italien über die Alpen und sorgt südlich des Alpenhauptkamms für ergiebige Niederschläge. Im Süden Bayerns kommt Regen auf, die Schneefallgrenze sinkt dort bis auf 800 Meter. Am Tag ist es im Nordwesten teilweise freundlich, sonst muss von Südwesten her gebietsweise mit Regen gerechnet werden, im Bergland zum Teil mit Schnee. In der Nacht +7 bis -5 Grad, am Tag 1 Grad im südwestlichen Bergland, 14 Grad in der Lausitz. Am Montag meist unbeständiges Wetter, trockene Phasen gibt es am ehesten im Südosten und Osten. Am Dienstag hier und da Lichtblicke, sonst gebietsweise etwas Regen, im Bergland auch etwas Schnee. Am Mittwoch beruhigt sich das Wetter, viele Wolken oder Nebel und nur hier und da ein wenig Regen.
Um 23.15 Uhr hat Pina Atalay diese Tagesthemen. Keine K-Frage, wie sich die Grünen vor der Debatte über eine Kanzlerkandidatur drücken. Und der schwarze Piet. Die Niederlande streiten über politische Korrektheit. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.